SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die mit Sex ihr Geld verdient, entweder als Sexarbeiterin oder als Sexualtherapeutin. Guten Morgen und herzlich willkommen, Daria Onier.
Hallo.
Das letzte Jahr war ein ganz besonderes, vermutlich auch für Sie und für Ihr Gewerbe. Seit wann sind Sie faktisch arbeitslos, Frau Onier?
Faktisch arbeitslos im Grunde genommen seit 15 Monaten, seit dem 13. März 2020. Darf ich nicht arbeiten, beziehungsweise dürfen wir unsere Räume nicht öffnen.
Kleine Unterbrechung gab es, glaube ich, von 3 Wochen im Oktober letzten Jahres.
Mitte Oktober und dann bis zum nächsten Lockdown, zum 2. November und dann durften wir wieder nicht arbeiten.
Und was die Perspektive angeht, man weiß es noch nicht.
Man weiß es nicht. Es gibt jetzt verschiedene Bundesländer, die Öffnungskonzepte haben. Nordrhein-Westfalen und Berlin wird beispielsweise Prostitutionsstätten öffnen. Aber hier in Baden-Württemberg weiß man noch nichts Genaues.
Also Sie sind quasi mit dem einen Teil Ihrer Persönlichkeit, was die Sexarbeit angeht, betroffen. Mhm. Inwiefern konnten Sie das mit der anderen Geschichte der Sextherapeutin ausgleichen?
Ich bin nicht der Typ Mensch, der zu Hause sitzt und nichts tut, wenn er nichts zu tun hat. Das heißt, ich habe viel gelernt und habe meinen Fokus auf die Praxis gelegt und meine Praxis ausgebaut. Also ich bin nicht nur Sexualtherapeutin oder angehende Sexualtherapeutin, sondern auch Gestalttherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Das heißt, ich habe die Praxis auch schon länger, aber jetzt tatsächlich im letzten Jahr ausgebaut.
Was konkret haben Sie in diesem letzten Jahr gelernt?
Naja, ich mache jetzt seit knapp 2 Jahren eine sexualtherapeutische Ausbildung, eine körperlich orientierte. Das heißt, ich habe viel für die Ausbildung gemacht, viel Supervision und auch viel gelesen und deutlich mehr therapeutisch getan. Dadurch, dass ich als Sexarbeiterin nicht tätig werden konnte, habe ich irgendwie den Draht gefunden, mehr Klienten zu gelangen.
Für die nicht mehr stattfindende Sexarbeit haben Sie da einen Verdienstausfall bekommen?
Habe ich. Also ich habe ganz normal Soforthilfe beantragt letztes Jahr. Das ging sehr unproblematisch und schnell. Und im November und Dezember die Dezemberhilfe und auch die Neustarthilfe habe ich bekommen.
Bedeutet für jemand wie Sie, der quasi ein angemeldetes Gewerbe hat, funktioniert das auch so? Es gibt ja aber auch in Ihrer Branche diese Grauzone, junge Osteuropäerinnen, nirgendwo gemeldet, die dann trotzdem weitergemacht haben und ihren Job illegal gemacht haben?
Naja, es gibt ausreichend Sexarbeitende, die sich nicht angemeldet haben. Das war also nach Prostituiertenschutzgesetz von 2017. Und die haben oftmals auch keine Steuernummer. Und somit sind sie durch alle Hilfsnetzwerke gefallen. Also migrantische Kolleginnen oder auch viele Kolleginnen aus prekären Arbeitsbereichen. Die haben auch mit ziemlicher Sicherheit das ganze Jahr weitergearbeitet. Also ich weiß, es gab schon Anfang letzten Jahres einen Stopp, aber eigentlich ist klar, dass sie in die Not gekommen sind, um weiterarbeiten zu müssen.
Hat es Kontrollen gegeben? Wissen Sie das? Hat es auch in Ihrem speziellen und persönlichen Fall Kontrollen gegeben?
Also ich weiß von uns nichts von Kontrollen. Ich weiß, dass es Kontrollen gegeben hat, aber nicht allzu viel. Wobei es überall bekannt ist, auch an den Behörden und Ämtern, dass Prostitution weiterhin stattfindet und stattgefunden hat.
Daria Onier, die sich auf ihrer Homepage beschreibt als Frau, Gespielin, Lebenskünstlerin und Tantrikerin. Sollen wir mit der Tantrikerin anfangen, Frau Onier?
Ich habe keine Tantra-Ausbildung, aber ich habe mich sehr viel damit beschäftigt und ich habe mich mit dem Thema Berührung und Bewusstsein sehr viel beschäftigt.
Aha.
Und für mich ist Tantra eine bewusste Berührung oder bewusste Begegnung und eine Kunst, da drumherum quasi.
Wen berühren Sie und wie viele Stunden dauert das?
Ich berühre viele Menschen auf verschiedenen Ebenen und das kann eine halbe Stunde dauern und es kann auch mal 3 Stunden dauern. Es kommt wirklich drauf an, was gewünscht ist und wo mich jemand besucht.
Wo wollen die Menschen, die Männer vermute ich mal in erster Linie und für wie lange berührt werden?
Das ist auch sehr unterschiedlich und das sind bei Weiben nicht nur Männer, das sind auch Frauen, Paare und Transpersonen. Berührt erstmal körperlich. Also es geht um Intimität und Nähe in meiner Arbeit als Therapeutin genauso wie als Sexarbeiterin. Die wollen einen Ort, wo sie sein können, wo sie sind. Und das allein ist schon berührend genug, oftmals.
Lebenskünstlerin, also der andere Begriff, auf Ihrer Homepage. Ja. Was ist eine Lebenskünstlerin?
Ich kann aus nichts Gold machen, denke ich manchmal. Ich bin ja vom Ursprung her Erzieherin und als Erzieherin braucht man ungefähr 100 Hände und muss zu allen Richtungen gleichzeitig gucken können und man muss aus nichts immer irgendwas machen können. Kinder wollen das.
Sie haben in Kitas gearbeitet,
genau.
Hauptsächlich?
Hm. Ja, ich hab viel in Kitas gearbeitet und Integrationsbereiche aufgebaut und da muss man einfach kreativ sein und man muss Dinge gestalten können. Und das kann ich in meinem Leben wie in meiner Arbeit. Irgendwie finde ich, ist mein Leben ein kleines Kunstwerk.
Wenn Sie sagen, Sie haben die Möglichkeit, aus bestimmten Dingen Gold zu machen, kennen Sie auch den umgekehrten Effekt, dass Sie viel hatten irgendwann mal und auch ziemlich viel dann verloren haben?
Also es gab tatsächlich eine Zeit als Erzieherin, da habe ich als innewohnende Erzieherin gearbeitet. Das heißt, ich habe eine Art Wohngruppe geleitet und mit den Kindern dort gelebt. Und da habe ich sehr viel, verhältnismäßig viel Geld verdient für meine Arbeit als Erzieherin und habe dann nach 5 Jahren aufgehört und habe mich dann ein bisschen verkalkuliert. Also ich musste die Buchhaltung für meine damalige Lebensgemeinschaft machen. Da sind mir 1.000, 2.000 Euro im Monat durch die Hände geflossen und ich habe dann den Überblick für mein Privatkonto verloren. Und da hatte ich tatsächlich mal eine Zeit lang echt Schulden danach.
Dann bezeichnen Sie sich auch als Gespielin. Was ist eine Gespielin? Eine Geliebte, eine Mätresse?
Ach, eine Mätresse, eine Geliebte, eine Frau, die gerne spielt auf allen möglichen Ebenen. Ich mag das Spiel und ich mag das Spiel mit Macht, aber ich mag auch Gesellschaftsspiele. Also deswegen Gespielin. Ich finde, das hat sehr viele Facetten. Das zeigt ein bisschen was von mir.
Auf welchen Feldern spielen Sie aktuell?
Ach, ich würde schon gerne mal wieder im Studio spielen mit Macht und Submission und mit Erotik. Und
was ist Submission?
Naja, wenn jemand submissiv ist, also als Sub, als mein Sklave oder Spielgefährte sich von mir dominieren lässt.
Lange her?
Lange her.
Träumen Sie manchmal davon?
Nein, ich träume nicht davon, aber ich hätte schon mal wieder Lust. Also es macht Spaß.
Wenn es so lange her ist und Sie zurückdenken, kommt Ihnen manches dabei auch skurril vor?
Selten.
Bei diesen Spielen?
Selten. Also ich bin, ich habe immer schon gesagt, wenn ich keinen Spinat mag oder wenn ich nie einen Spinat probiert habe, kann ich nicht sagen, dass er mir nicht schmeckt. Das heißt, ich habe super viel ausprobiert und bin immer offen, insbesondere Menschen gegenüber. Das heißt, erstmal kann jeder mit allem kommen und skurril. Ja, Sexualität an sich ist schon auch skurril, das Thema, aber eigentlich nicht.
Daria Onier ist ein Künstlername?
Ganz genau, das ist mein Künstlername. Unter meinem klaren Namen als Sexarbeiterin ist es kompliziert.
Wie sind Sie auf diesen Namen gekommen? Was steckt dahinter?
Ich saß mit einer Frau, die mir einen Job angeboten hat, also bei ihrem Studio in einem Café, und über mir hing die Tafel mit den, also es ist ganz unspektakulär, über mir hing die Tafel mit den Namen der Mitarbeiter von dem Café und da gab es eine Daria. Und dann habe ich gedacht, das wär's, das passt, das gefällt mir. Und den Nachnamen habe ich mir erst im letzten Sommer zugelegt, als ich hier eine Demo organisiert habe in Stuttgart, weil die Presse ständig nach Nachnamen fragt. Und ich wollte nicht so ein klassisches SM-Klischee.
Und Onier klingt ja ein bisschen elegant und französisch und von daher...
Wenn man hinten ein E dran setzt, ist aus dem Französischen die Übersetzung Spurrinne. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das E weggelassen.
Okay. Sie kommen aus Hamburg. Sie kommen, Frage, aus einem eher freizügigen oder eher verklemmten Elternhaus?
Ich komme aus einem total verklemmten Elternhaus. Also bei mir wurde nicht aufgeklärt und nicht über Sexualität geredet. Das, was ich gelernt habe, habe ich in der Schule gelernt, in der Bravo oder mit Freundinnen.
In der Bravo?
Ja, schon. Also wenn man über gar nichts reden kann in der Bravo, da hat man nackte Frauen oder nackte Jungs und nackte Mädchen gesehen. Man konnte unter Liebe, Sex und Zärtlichkeit Fragen stellen. Das war schon was, was mich aufgeklärt hat. Und ich hatte immer eine Riesenfaszination gespürt, die das Thema Sexualität anbelangt. Das heißt, ich habe selber super viel geforscht in Büchern und selber alles Mögliche ausprobiert.
Wobei in der Praxis Sie erstmal so den traditionellen Weg gegangen sind, der Sie, glaube ich, so haben Sie es irgendwo mal geschildert, nicht besonders glücklich gemacht hat.
Also mein Eindruck war damals, dass die jungen Männer, mit denen ich Sexualität exploriert habe, völlig überfordert waren mit mir. Das heißt, ich habe dann damit aufgehört und habe mich quasi normal benommen und normale Sachen gemacht und fand es aber alles sehr langweilig.
Was sind normale Sachen?
Naja, ich habe geküsst und normalen Verkehr gemacht und hab mich nicht mehr getraut, Sachen auszuprobieren oder darüber zu reden. Ich habe das alles irgendwie so mitgemacht, glaube ich. Und damit habe ich dann später aufgeräumt und habe angefangen, das, was mich interessiert hat, wirklich zu leben, auch in der Sexualität.
Aufgeräumt nach einem bestimmten Anlass, mit einem bestimmten Grund oder weil es plötzlich einen anderen Mann gegeben hat?
Nee, also ich habe tatsächlich irgendwann festgestellt, dass ich auf BDSM stehe und dass es da eine Faszination gibt und habe angefangen, in dem Bereich zu explorieren. Also
BDSM heißt?
Bondage, Submissive, oh Gott,
SM. Also früher nannte man es SM, glaube ich.
Ja, genau. Sadomaso. Und ich habe damals festgestellt, dass ich masochistisch veranlagt bin. Das heißt, dass ich mich gerne mal übers Knie legen lasse.
Und wie war das?
Es war toll. Aha. Also es hat Spaß gemacht, ich hatte Freude und das erotische Surrounding fand ich einfach faszinierend.
Aber wenn Sie diese masochistischen Neigungen haben, warum sind Sie dann Domina geworden, die dann eigentlich das Gegenstück praktiziert?
Ich würde mich als Switcherin bezeichnen. Das heißt, ich mag beide Seiten. Ich habe passiv angefangen und heute bin ich eigentlich, mag ich die Faszination, wenn ich die Kontrolle habe, am allerliebsten. Ich habe alles, nicht alles, aber ich habe vieles ausprobiert und an vielen Freude entdeckt.
Was machen Sie und was vor allem machen Sie auch nicht?
Ich mache in erster Linie mit den Leuten, die zu mir kommen, Vorgespräche, die erzählen mir, was sie interessiert und dann gleiche ich ab, ob das irgendwie passt und kreiere daraus ein Spiel. Und mein Angebot ist total unterschiedlich, weil die Menschen, die zu mir kommen, total unterschiedlich sind. Also ich biete jetzt keinen Geschlechtsverkehr auf Zuruf an.
Schließen es aber auch nicht aus?
Ich schließe es grundsätzlich nicht aus. Ich biete keine verbotenen Praktiken an, was für mich selbstverständlich ist. Ich mache nichts mit Drogen oder
mit Kindern
oder mit Tieren. Und ansonsten ist erstmal der Raum offen und ich gucke.
Was machen Sie mit Kunden, die mit Kindern oder Tieren plötzlich ums Eck kommen?
Das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich auch von noch niemandem gehört tatsächlich. Und da würde ich dann wahrscheinlich was Therapeutisches einleiten, beziehungsweise gucken, ob eine Gefährdung vorliegt und man da aktiv werden muss. Aber das habe ich, wie gesagt, Mythos habe ich noch nie gehört.
Also dann einigt man sich mit dem Kunden auf ein Rollenspiel, welcher Art auch immer. Genau. Und dann ist die große Frage zu klären, wie viel zahlt derjenige?
Für eine therapeutische Sitzung nehme ich im Normalfall 90 Euro. Für eine Session zwischen 220 und 260 Euro. Aber auch da habe ich eine Art von Sozialtarif. Also es gibt Menschen, die müssen sich das sehr am Mund absparen. Und da ist es dann auch so, dass ich mal zwei Augen zudrücke und für weniger spiele. Und damit ist eben die reine Spielzeit gemeint. Das heißt Vorspiele, Vorgespräche und Nachgespräche und Zeiten zu duschen und zum Duschen und zum E-Mail, Werbung, Putzen, all das ist natürlich nicht drin in dem Geld. Das heißt, am Ende des Tages habe ich wahrscheinlich einen Stundenlohn wie jeder andere auch.
Was Sie gerade geschildert haben, sind das marktübliche Preise? Ich kenne mich da nicht so aus.
Naja, also im Bereich von BDSM schon. Da variieren die Preise zwischen 150 und 260 Euro. Ich glaube, ich bin da schon im höheren Segment. Als ich als passiv exploriert habe, habe ich 300 Euro die Stunde genommen. Aber wie gesagt, es gibt auch Sozialtarifmöglichkeiten.
Sie kümmern sich auch um Menschen mit Behinderung. Mhm. Wie kriegt man das zusammen? Menschen mit Behinderung und das Ausleben von Sexualität?
Ich bin ja vom Ursprung Erzieherin und habe viel mit Kindern und Jugendlichen auch mit Behinderungen gearbeitet. Und das Thema ist ein Riesentabu, dass Menschen mit Behinderungen Sexualität haben. Das ist oftmals überhaupt nicht anerkannt. Deswegen habe ich mich dem gewidmet, weil ich finde, dass jeder Mensch eine Möglichkeit haben sollte, Sexualität zu leben. Und ich habe dann angefangen, das eben Sexualassistenz anzubieten, weil ich eher Erfahrung hatte mit Menschen mit Behinderung. Und da geht es viel um Berührung, um Körperwahrnehmung, um Nähe auch und Intimität und aber auch um Orgasmen. Wie kann man Sexualität leben, wenn man eine körperliche Behinderung hat? Oder wie kann man Sexualität leben, wenn man vielleicht sich körperlich nicht so gerne berühren lässt? Es gibt ja auch Menschen mit Wahrnehmungsproblematiken, die eben Berührung nur auf eine gewisse Art und Weise mögen.
Asperger beispielsweise.
Zum Beispiel Asperger, aber da gibt es auch viele andere. Es gibt Menschen, die mögen das überhaupt nicht.
Wie hoch sind die Hürden für einen Menschen mit Behinderung, zu Ihnen zu kommen?
Ich glaube, sehr hoch. Und oftmals ist es dann so, dass die Betreuer da sind oder die Eltern da sind. Und das macht es sehr kompliziert.
Als Sexarbeiterin, auch als Sexualtherapeutin, letzteres verstärkt in Zeiten von Corona. Mit welchen Problemen kommen die Leute zu Ihnen?
Also viele Menschen jetzt mit Beziehungsproblemen, Einsamkeit, Depressionen, aber auch mit sexuellen Problemen.
Zum Beispiel?
Orgasmus-Schwierigkeiten oder wie komme ich mit meinem Partner wieder zusammen? Also Corona war ein bisschen wie ein Katalysator für Beziehungen. Mhm. Dann werden Konflikte auch viel schneller aufgezeigt. Das heißt, also so aktuelle Beziehungen, viele aktuellen Beziehungen sind unter Konflikten und auch sexuellen Problemen unterwegs.
Sexualtherapeutin ist, glaube ich, keine geschützte Berufsbezeichnung. Eigentlich kann sich jeder Sexualtherapeut oder Therapeutin nennen, nicht?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass Sie recht
auch,
haben.
Ja. Haben Sie eine Ausbildung?
Ich bin jetzt gerade in Ausbildung und mache einen Sexokorporell. Das ist eine körperlich orientierte Sexualtherapie am CIS in Zürich.
Ja.
Ich kenne auch Leute aus anderen sexualtherapeutischen Bereichen, aber die sind alle auch ausgebildet tatsächlich. Aha. Also ich kenne niemanden, der jetzt sagt, er ist Sexualtherapeut, aber kommt nicht aus dem Bereich.
Also die Leute kommen zu Ihnen, ich vermute hauptsächlich Männer oder auch ab und zu mal eine Frau?
Ins Studio kommen mehr Männer als Frauen, in die Praxis würde ich jetzt im Moment sagen 50-50. Also ich bin ja noch nicht so lange hier und ich bin keine Kassentherapeutin, okay. Das heißt, die Leute sind auch selbstzahlend.
Die letzte Frau, die zu Ihnen gekommen sind, Sie müssen keinen Namen nennen, ja. Sie dürfen es anonymisieren, war jemand, der
Probleme in der Beziehung und in der Sexualität hat.
Der Mann, der letzte, der bei Ihnen war, wieder anonymisiert, war welcher?
Erektionsprobleme.
Ganz großes Problem?
Schon.
Für viele Männer?
Ja. Also viele, viele Männer haben Probleme mit ihrer Potenz.
Und diese Erektionsprobleme, hat das dann eher eine körperliche Ursache oder eine psychische oder mischt sich das?
Also ich glaube, dass es in erster Linie psychisch ist. Die wenigsten haben körperliche Probleme. Ich glaube, dass Druck, Pornografie, Identität ein Riesenthema ist und das Bild, wie ein Mann in unserer Gesellschaft sexuell funktionieren soll.
Was Pornografie angeht, die Vorstellung, dass man per Knopfdruck sich die schönsten Frauen innerhalb von wenigen Sekunden in allen verfügbaren Positionen holen kann, verhindert dann in der sexuellen Praxis irgendwie ein normales Miteinander?
Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Männer im Porno gesehen werden, mit einer immerwährenden Standhaftigkeit, mit einer Maskulinität und einer Funktionstüchtigkeit, wie sie funktionieren, das Problem ist, weil es da eine Verknüpfung gibt und die Männer dann meinen, sie müssten genauso funktionieren in der Sexualität und das ist totaler Quatsch. Es funktioniert so nicht.
Bedeutet aber unterm Strich, Pornos machen auf Dauer impotent.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube nur, dass Pornos an gewissen Punkten dahingehend unterstützen, dass es einfacher ist, einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Man muss nicht in die Interaktion mit einer anderen Person, sondern man kann sich seinen Spaß selber holen und muss sich nicht auseinandersetzen.
Töten Pornos Gefühle und Emotionen?
Nein, sie verschieben die nur.
Wohin?
Ich glaube... ins Unbewusste. Also man setzt sich alleine mit sich selbst, mit einem Porno, nicht mit dem Thema Angst, Druck und Scham auseinander. Das tut man in der Interaktion mit einem anderen Menschen. Und von daher würde ich nicht sagen, dass es das tötet, sondern nur verschiebt.
Wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Kollegin von Ihnen zu Gast, Carolina Leppert, die sehr spät Domina geworden ist, die viele Jahre ihres Lebens was ganz anderes gemacht hat, die damals auch Vorsitzende von Hydra war, Prostituierten Selbsthilfeorganisation. Und die hat damals erzählt, Männer haben schlechte Manieren. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Männer haben grundsätzlich generell, glaube ich, keine schlechten Manieren. Ich glaube, dass es viel Sexismus in unserer Gesellschaft gibt und dass es immer noch einen großen Unterschied in Rollenverhältnissen gibt, wo Männer mehr Geld verdienen als Frauen, wo Männer mehr Macht und Kontrolle haben als Frauen. Und das wiederum wirkt in die Welt. Und es gibt viele Männer, die eben aufgrund dieses Sexismus, den es gibt, sich kompliziert verhalten.
Aber Frau Onier, Männer bestimmen, Männer, die zu Ihnen kommen, sagen, ich zahle Geld dafür, dass Sie jetzt in meinem Sinne dieses und jenes machen.
Genau so. Aber was hat das mit Manieren zu tun?
Das kann man freundlich sagen und man kann es bestimmend und unfreundlich sagen. Vielleicht meinte Frau Leppert das mit den Manieren.
Ah, okay. Ich finde, die Männer, die zu mir kommen, verhalten sich gut. Und wenn nicht, dann kann man da ein nettes Szenario draus machen.
Okay, ansonsten hat Frau Leppert damals gesagt, grundsätzlich duscht sie die Männer vorher ab. Machen Sie das auch?
Nein, das mache ich nicht. Ich begegne den meinen Kundinnen und Klientinnen so auf Augenhöhe. Das heißt, die können sich alleine duschen.
Ob die selber duschen oder ob sie abgeduscht werden, das ist nicht das Entscheidende, dass geduscht wird.
Wenn mir ein Mensch nackt, intim, körperlich nahe kommt, dann finde ich, sollte ein gewisses Maß an Hygiene gegeben sein. Und ich würde mal sagen, in 98% der Fälle passiert es automatisch, in Ordnung. Also es klingt, aus Ihrem Mund klingt es irgendwie so, als würden die Männer sich nicht waschen. Das habe ich so nicht erlebt.
Nicht aus meinem Mund. Ich zitiere nur Frau Leppert, die ich jetzt ein allerletztes Mal zitiere, weil sie damals auch gesagt hat, für sie sei wichtig, es hinzukriegen, in dem Verhältnis zu diesen Männern, auch zu diesen Kunden, eine Mischung aus Freundlichkeit und Distanz. Wie ist das bei Ihnen?
Also eine Distanz ist oftmals wichtig, um eine gewisse Form von Erotik im Raum zu behalten. Auch für Paare ist es wichtig, wenn man viel zusammenkluckt zu Hause, geht Erotik oft nicht mehr so gut. Das heißt, eine Distanz ist wichtig und eine Freundlichkeit. Also mir ist eine Authentizität und eine Distanz manchmal für das erotische Spiel wichtig. Ich würde eher sagen authentisch. Ich muss nicht immer freundlich sein.
Aha.
Ich muss authentisch sein.
Ist es auch deshalb ganz gut, eine gewisse Distanz zu haben, weil diese Distanz möglicherweise verhindert, dass man sich in einen Kunden verliebt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man sich in einen Kunden verliebt, dann verliebt man sich, dann nützt die Distanz nichts.
Ist Ihnen das schon mal passiert?
Mir ist das schon passiert. Ich verliebe mich gerne in Menschen und in Dinge. Also wenn mich etwas begeistert oder mir viel Spaß macht, dann verliebe ich mich gerne. Das heißt, ich habe mich auch schon in meine Gäste mal oder in einen Gast mal verliebt.
Ja. Und wie entlieben Sie sich dann?
Meistens ist die Distanz dann ganz gut. Also da kommen wir dann tatsächlich auf Ihren Punkt zurück. Das ist dann schon gut, dass ich dann nicht mehr so viel Kontakt habe. Punkt.
Jetzt haben Sie, Frau Ognier, das Problem, dass Sie vermutlich zumindest sozusagen den selbstbestimmten Teil der Prostitution verkörpern, ohne Zuhälter, ohne Zwang, ohne Gewalt. Jetzt gibt es auf der anderen Seite eben auch osteuropäische Zwangsprostituierte, manchmal auch sehr jung, von der eigenen Familie, vom eigenen Vater, vom eigenen Onkel auf den Strich geschickt. Wie gehen Sie mit dieser Diskrepanz, mit diesem Zwiespalt um?
Also wenn Sie von Zwangsprostitution reden oder von Osteuropäerinnen, dann geht es um Zwangsprostitution ist ein anderes Wort für Vergewaltigung. Das ist Sex gegen den Willen einer Person. Das ist strafbar, das ist rechtlich geregelt. Und Menschenhandel ist auch rechtlich geregelt. Das heißt, wenn ich von Sexarbeit rede, rede ich nicht von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Ich setze mich für den Teil der Menschen der Sexarbeit ein, die sich dafür entscheiden.
Freiwillig
sich für diese Arbeit zu entscheiden, auch wenn sie das nicht gut finden. Also es gibt viele Menschen in der prekären oder in der Beschaffungsprostitution, die das machen, weil sie das Geld brauchen, nicht weil sie Spaß dran haben. Und auch das akzeptiere ich. Ich finde, Menschen dürfen diese Entscheidungen treffen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, dass die Grenze zu Zwang und zu Menschenhandel fein ist.
Also, aber diejenigen, die dann daraus profitieren, aus diesem Elend, Zuhälter, Bordellbetreiber, müssten dann halt auch juristisch den entsprechenden Preis bezahlen. Würden Sie mir da zustimmen?
Definitiv, absolut. Ich halte nichts von prekären Bedingungen. Ich glaube nur, dass das Problem tatsächlich Armut ist und mangelnde Alternative. Wenn wir über prekäre Prostitution reden, dann sind es oftmals Fälle, die entweder eben Beschaffung brauchen, keine Ausweispapiere haben und keine Alternative haben, um an Geld zu kommen. Und da ist Armut das Problem tatsächlich. Wir müssten mal über Armut oder grundsätzlich über schlechte Arbeitsbedingungen reden.
Aber würden Sie mir zustimmen, dass wenn diese Frauen aus Osteuropa, um nochmal die zu nennen, jetzt in die Prostitution gezwungen werden, dass wir auch als Gesellschaft alles dafür tun sollten, diese Frauen, die das eben nicht machen wollen, aus dieser Prostitution rausholen?
Absolut, sofort. Ich bin dabei und ich verschiedene Beratungsstellen arbeiten ja an Ausstiegs- oder Umstiegsmöglichkeiten für Prostituierte. Zum Beispiel die Loverboy-Opfer, die kommen über einen Partner in die Prostitution und werden quasi in Abhängigkeitsverhältnissen gehalten. Oder wenn es um Kinder geht oder Frauen geht, die für ihre Familie anschaffen aus dem Ausland, dann ist es schwer, daran zu kommen. Wer wird seine eigenen Partner oder seine eigene Familie anzeigen? Das heißt, es geht um viel Vertrauensarbeit. Das heißt, es braucht gute Beratungsstellen, es braucht gute Möglichkeiten, es braucht Opfer- und Zeugenschutz, wenn mal Menschen aussagen. Und die Bedingungen sind zum Teil nicht gut. Kaum jemand wird überhaupt sagen, dass er in der Prostitution tätig ist. Also ich meine, ich bin selbstbestimmt, ich weiß, was ich tue. In meinem Umfeld wissen alle, was ich beruflich mache. Das heißt, ich sitze hier mit meinem Gesicht. Aber viele Menschen können aus den unterschiedlichsten Gründen das nicht tun. Und weil das Stigma auf der Sexarbeit und Prostitution so groß ist, ist es halt noch schwieriger, daran zu kommen.
Daria Onier, eine Frau, die seit ein paar Jahren, seit wann eigentlich ganz genau?
Seit
8,5 Jahren als Sexarbeiterin in Stuttgart lebt und arbeitet. Sie haben inzwischen so eine kleine mediale Karriere gemacht, wenn ich das sagen darf. Sie waren im Nachtcafé, im SWR Nachtcafé zu sehen. Mit welchen Folgen, was die Wiedererkennbarkeit angeht?
Meine eine Tante, die hat mich im Nachtcafé gesehen und die wusste nicht, was ich beruflich mache. Das hat jetzt vielleicht nicht so die besten Folgen. Aha. Grundsätzlich generell merke ich gar nichts. Also es gibt schon mehr Anfragen von Klienten und von Gästen. Aha. Und mehr Anfragen von der Presse. Aber grundsätzlich generell merke ich nichts.
Dann gibt es eine neue SWR-Reihe, in der Sie eine der Protagonistinnen sind. Also die Schauspielerin Friederike Kempter, die man kennt als langjährige Assistentin im Münsteraner Tatort, hat mit Ihnen was gemacht?
Es gibt eine neue Doku, die sie gemacht hat, die heißt Friederike klopft an. Und die hat mich 3 Tage quasi in meinem Berufsleben begleitet. Also meinen Bereich als Sexualtherapeutin sowie hat mich im Studio besucht und sich angeguckt, was ich mache. Und auch ein bisschen meinen Aktivismus begleitet zum Thema Sexarbeitspolitik.
Was das Studio und die Arbeit im Studio angeht, inklusive Kundenbetreuung?
Nein, das ist ja im Moment nicht erlaubt. Das heißt, wir haben uns die Räume angeschaut und ich habe mit Friederike ein kleines Spielchen gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das gezeigt wird. Aha. Natürlich ganz voll angezogen.
Und das Studio an sich, da gibt es ja so ein paar Klischeebilder, dass da irgendwie 100 heftige Peitschen an der Wand hängen, die man je nach Kunde dann zum Einsatz bringt.
Also ich weiß nicht, wie viele wir haben, aber wir haben viele Peitschen an der Wand hängen.
Ja. Und es gibt nach wie vor, Frau Onier, Männer, die Geld dafür zahlen, dass sie sich Schmerzen zufügen lassen.
Ja, schon. Definitiv.
Haben Sie eine psychologische Erklärung dafür gefunden, warum das so ist?
Ach, es gibt verschiedenste psychologische Erklärungen dafür, aber die machen am Ende des Tages, ist es nicht wichtig, weil ich glaube, dass das, was wichtig ist, dass ist, dass Menschen ihre Erotik und Sexualität leben können. Und solange alle Beteiligten daran glücklich sind, also solange das konsensuell ist, finde ich, sollte man jedem seinen Kink gönnen.
Es gibt ja eine Theorie, die besagt, also Männer, die beruflich sehr erfolgreich sind, die Einfluss haben, die Macht über andere haben, holen sich bei einer Domina dann beispielsweise die andere Seite des Mondes.
Das stimmt. Das würde ich so unterstreichen. Also nicht nur, aber es geht schon auch, es kommen viele gestandene Menschen zu mir, die gerne mal die Kontrolle abgeben wollen, sich hingeben wollen, mal keine Entscheidungen treffen, einfach mal abschalten, körperliche Erfahrungen machen wollen. Also es geht gar nicht in erster Linie darum, jemanden weh zu tun und auszupeitschen, sondern es geht darum, dass Menschen sich hingeben können, ihren Körper wieder spüren, Nähe spüren, Aufregung und Erotik spüren können.
Das ist die eine Gruppe, die andere, das sind dann vermutlich die Extremmasochisten, für die das einfach Teil ihrer Selbstbestimmtheit und ihrer Selbstverwirklichung ist.
Oder? Auch die gibt's, ja.
Ja. Mhm. Der Job, den Sie jetzt machen, wie lange können Sie den machen? Was denken Sie?
Wenn ich kann, solange es geht. Also ich habe Kolleginnen, die sind schon um die 60 kennengelernt. Ich habe auch ältere Kolleginnen kennengelernt. Das heißt, man kann das schon länger machen.
Wenn man will.
Wenn man will.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Es war schön, spannend.
Alles Gute.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.